sprechen, erinnern oder Probleme lösen. All das und viel mehr umfasst unsere menschliche Kognition. Den Weg zur nächsten U-Bahn-Station zu kennen, die Straße zu kennen, auf der wir stehen und die Namen der Menschen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Seit KI bei vielen Menschen in nahezu alle Lebensbereiche Einzug gehalten hat, stellt sich zunehmend die Frage, inwieweit beeinflusst künstliche Intelligenz unsere kognitiven Fähigkeiten?
Nachdem du ein LLM benutzt hast, dann wieder eigenständig zu denken, wird sehr stark eingeschränkt. Das heißt, dieses Switching von Modalitäten ist super schwierig fürs Gehirn.
Das sagt KI-Expertin Elisabeth Lorange. Seit einiger Zeit beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, welchen Einfluss KI auf unsere Kognition hat. Über ihre bisherigen Erkenntnisse habe ich mit ihr gesprochen. Über die Frage, ob wir Dinge noch handschriftlich schreiben sollten, was die Arbeit mit KI uns nimmt und darüber, was sie uns gibt. In dieser Folge von Alles Digital.
Alles digital. Alles
digital. Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Alles Digital, der Podcast der Finanzinformatik zu digitalen Innovationen. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Cognitive Offloading. Auf Deutsch so viel wie kognitives Auslagern. Beschreibt das Phänomen, mentale Aufgaben an externe Hilfsmittel abzugeben. Etwa durch Notizen, Navigations-Apps oder den Taschenrechner. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Doch gerade Sprachmodelle, also LLMs wie ChatGPT, ermöglichen es, immer mehr und zunehmend auch komplexe Aufgaben auszulagern. E-Mails formulieren, Kalkulationen durchführen, anspruchsvolle Texte verfassen und einordnen oder sogar eigene Entscheidungen vorbereiten. Was bedeutet das für unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten? Werden sie jetzt immer schwächer? Oder kann das Auslagern von Aufgaben auch Vorteile bringen? Genau darum geht es im folgenden Gespräch mit Elisabeth Lorange. Sie ist Partnerin für KI und Daten bei Deloitte, Mitglied des Vorstands der Otto Group und Host des Podcasts Tech und Tales. Zuvor gründete sie unter anderem das deutsche KI-Startup Oxolo, das sich auf die Erstellung von KI-generierten Videos spezialisiert hatte. Übers Lesen, Sprechen und vor allem übers Denken unterhalten wir uns jetzt. Also, los geht's. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hi Jonas, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich habe mir überlegt, dass ich in dem Podcast gerne mal etwas einführen würde. Wir haben immer eine Frage am Ende, die an alle Gäste geht, die dieselbe ist. Aber ich würde gerne mal einführen, dass wir auch zu Beginn ein paar Fragen stellen, die wir in jeder Folge stellen. Und du hast die große Ehre, die fragwürdige Ehre, da quasi das erste Testkaninchen zu sein.
Super.
Drei kurze Fragen für dich zu Beginn. Und zwar, welche Tech-Anwendung, also sagen wir mal jetzt von App bis Software bis weiß ich nicht, alles, was dir einfällt, hat dich zuletzt richtig umgehauen, positiv?
Also was ich ganz interessant fand, war, dass ich im Zuge einer Vorbereitung oder im Zuge der Vorbereitung einer Keynote gerade gelesen habe, dass man in China eine Tech gebaut hat oder eine AI gebaut hat, wo man anhand einer DNA-Spur oder eines bisschen DNAs komplett das Gesicht rekonstruieren kann. Und ich fand das irgendwie faszinierend und erschreckend zugleich, weil das natürlich in der ganzen Strafverfolgung ermöglicht, das komplett neue Bahnen und Straßen und Wege. Aber auf der anderen Seite in der Privatsphäre ist es natürlich maximal schädlich so. Also das heißt, ich fand es ganz interessant, wie weit inzwischen die Systeme gehen. Ne? Also das heißt, DNA to Image finde ich schon spannend.
Ja, absolut faszinierend. Was hast du zuletzt für komplett overhyped gehalten?
Ich halte die LLMs so ein bisschen für overhyped und ich glaube, da habe ich nicht viel Zuspruch. Aber wenn ich sehe, wie hoch die Halluzinationsraten sind tatsächlich und auch wie wenig Durchhaltevermögen die haben. Also LLMs können typischerweise nicht länger als eine Stunde am Stück Antworten generieren, beziehungsweise eine Antwort auf eine Frage oder einen Prompt oder längere Aufgaben, wenn man so möchte, weil sie dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anfangen, wirklich zu halluzinieren. Das heißt, LLMs sind immer gut für so den initialen Prompt, für die initiale Frage, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann immer so ein bisschen verschwommen. Und das Ganze kann man im Unternehmenskontext dann immer eingrenzen, indem man andere LLMs die Ergebnisse überprüfen lässt oder denen nur ganz, ganz kleine Teilaufgaben gibt. Aber ich finde es nach wie vor noch immer noch so ein bisschen underwhelming, weil ich seit Jahren jetzt darauf warte, dass die halt so skaliert sind und quasi auf AGI-Level sind. Und stattdessen haben wir eben immer noch diese hohen Halluzinationsraten und Ausfälle.
Ich sympathisiere sehr mit der Antwort, weil ich kann auch oder mag auch mich, also es langweilt mich tatsächlich auch einfach ein bisschen. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das hart ist, aber LLM, muss ich sagen, es ist mittlerweile einfach irgendwie
so ein Taschenrechner mit Worten.
Ja, so ein bisschen das. Sehr hart, ist auch wirklich sehr hart. Jetzt sowas in, also dass du das machst, halte ich fast noch für gerechtfertigt. Aber ich kann das, ich kann mir das eigentlich gar nicht erlauben, so hart zu judgen über was. Und letzte Frage: Wann hast du zuletzt etwas Neues gelernt?
Ich habe auch heute tatsächlich, auch im Zuge der Vorbereitung für diese Keynote, habe ich gelernt, dass es inzwischen komplette Modelle gibt, die Kommunikation der Tiere entziffert haben. Das Ganze nennt sich Animal Language Processing und das ist Teil des Earth Species Projects. Und da hat man eben angefangen zu verstehen, was Vögel zwitschern. Und das finde ich schon sehr nice, weil das vielleicht so ein bisschen unseren Zugang zu den Tieren erleichtert und dann auch vielleicht im zweiten Schritt die Tierhaltung hinterfragt und wie wir auch mit der gesamten Umwelt umgehen. Ich glaube, Transparenz ist immer der erste Schritt zur Verhaltensänderung. Und wenn wir verstehen, dass es vielleicht hier nicht so gut dabei geht und das dann wirklich visualisiert sehen und auch verbalisiert in irgendeiner Form, dann glaube ich, hilft das uns. So. Also das heißt, das war auch eine ganz spannende Erkenntnis.
Mega spannend. Du hast jetzt mit allen drei Antworten eigentlich schon die perfekte Überleitung gebracht zu dem, worüber ich mit dir eigentlich reden wollte. Und zwar die Kombination eigentlich aus kognitiven Fähigkeiten und KI. Jetzt ging es gerade um die kognitiven Fähigkeiten von Tieren zu verstehen. Vielleicht, aber bevor wir loslegen, mal die Frage, womit beschäftigst du dich da gerade, dass du auf diese Dinge stößt?
Ich promoviere zurzeit in Neuro und AI und wir schauen uns an, wie die Modelle, also die langweiligen LLMs, aufs Gehirn wirken quasi. Also das heißt, wie sich das Gehirn dabei verhält, ja, also wie die Reaktionen im Gehirn sind, wie das Gehirn mit LLMs arbeitet, ohne LLMs, wie wenn man so die Aufgaben untereinander benchmarkt. Und es kam gerade tatsächlich in dieser Woche eine OECD-Studie auch raus, die sich zum Beispiel das Lernverhalten der Kinder angeschaut hat, mit Hilfe von LLMs und ohne LLMs. Und da zeigt sich halt überall, dass das Gehirn gravierend abschaltet. Also das heißt, dass deine kognitiven Leistungen relativ schnell sehr eingeschränkt sind, weil das ist wie ein Muskel, wenn du es nicht verwendest, dann verlierst du es irgendwann. Und die neuronalen Verbindungen, wenn du so möchtest, oder die neuronalen Netze, die sterben quasi ab. Also nicht dauerhaft, ja, aber es ist auf jeden Fall alles geschwächt. Nachdem du ein LLM benutzt hast, dann wieder eigenständig zu denken, wird sehr stark eingeschränkt. Das heißt, dieses Switching von Modalitäten ist super schwierig fürs Gehirn. Das ist im Übrigen das Gleiche, wenn du Maps verwendest. Also das heißt, wenn du auf den Maps bist und dann hochguckst und dich orientieren sollst, braucht das Hirn auch erstmal wieder ein paar Momente, um hochzufahren. Und das Gleiche gilt eben auch für LLMs. Das heißt, wir müssen unbedingt es als Gesellschaft schaffen, Guardrails einzuziehen, dass eben nicht alle Antworten immer gleich vorgegeben sind, sondern vielleicht, dass das LLM dir hilft, auf die Antwort selber zu kommen. So, das ist, ich glaube, der Ansatz heißt der Sokrates-Ansatz. An der ETH in Zürich, da forschen sie auch daran. Aber so wie es momentan ist, ist es auf jeden Fall extrem schädlich.
Sokrates-Ansatz, weil der dafür bekannt war, seinen Schülerinnen und Schülern oder seinen Schülern wahrscheinlich vor allem, Fragen zu stellen und nicht Antworten vorzugeben oder wieso Sokrates?
Ja, genau.
Okay. Beobachtest du dieses Prinzip bei dir selbst? Also ich würde jetzt sagen, bei mir, ich mache mir oder habe mir tatsächlich lange immer noch gerne handschriftliche Notizen gemacht. Das heißt, Cognitive Offloading, also das Auslagern von kognitiver Leistung, ist ja dann auch schon erfüllt. Also ich schreibe was auf, was mir gerade in den Kopf kommt und dann habe ich es aus dem Kopf. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ich es mir dadurch besser merken kann. Also wenn ich was aufgeschrieben habe, dann ist es besser in meinem Kopf drin. Aber das funktioniert ja beim Thema KI nicht. Also gerade bei der Kommunikation mit LLMs funktioniert es ja nicht, weil ich habe ja nicht selbst den Gedanken aufgeschrieben. Beobachtest du dieses Prinzip, was du vorhin beschrieben hast, dass wir sozusagen dann abschalten in der Sekunde, wo wir in dieser Kommunikation sind, auch bei dir selbst?
Absolut. Und ich merke auch, dass dieses, dass mein Gehirn wach zu halten, ist eins meiner Kernsorgen sozusagen. Und ich habe tatsächlich gestern wieder ein Notizbuch aufgemacht, also so eine Packung abgemacht, und musste einen Stift suchen. Ich habe nicht mehr einen Stift, um wieder anzufangen, handschriftlich Dinge festzuhalten, weil durch dieses handschriftliche Verfestigen von Ideen kann sich das Gehirn das um 20-30% besser merken. Und erstaunlicherweise ist auch, ich habe früher dazu mal Studien gelesen, dass Schreibschrift durch diese Schwingbewegung tatsächlich soll das noch mehr amplifiziert sein, also es ist noch besser für dich. Aber diese Kommunikation oder diese Hirn-Hand sozusagen Achse, wenn man so möchte, die ist ja in unserer Evolution eingedruckt, wenn du so möchtest. Das heißt, wir müssen manuell irgendwie arbeiten und uns betätigen und dürfen halt nicht nur passiv da sitzen und uns Sachen generieren lassen, weil dann absolut nichts gespeichert wird. Auch so diese Recall-Fähigkeit nennt sich das. Also sich daran zu erinnern, was man mit einer KI vor 2 Wochen erstellt hat, ist gleich null. Wir haben das in unseren ganzen Experimenten gesehen, dass sich die Leute wirklich nicht mehr daran erinnert haben, selbst wenn sie ganze Essays mit AI geschrieben haben.
Kann man festmachen, woran das liegt? Ist es die Austauschbarkeit?
Nein, weil dein Hirn sich das ja nicht erarbeiten muss. Mhm. Ja? Also wenn sobald du dein Hirn nicht dafür selber nutzt, sondern es einfach nur copy-pastest, dann wird es nicht verfestigt, dann findet kein Lernen statt. Ja? Und dann dadurch hast du keine Ahnung, was da gerade vor sich geht.
Ja, absolut. Was ich mir vorgestellt habe, als du das gerade erzählt hast, war, es gibt immer diese Floskel, die KI ersetzt den Menschen nicht, aber der Mensch muss kritischer denken. Und im Kern liegt doch das Problem, dass unser Umgang mit KI dafür sorgt, dass dieses kritische Denken und dieses intensive Auseinandersetzung mit unseren Gedanken eigentlich schwächer wird, schlechter wird, dass es uns schwerer fällt. So würde ich es verstehen.
Ja, würde ich auch so sehen. Und das ist ja am Ende auch zum Beispiel der Sinn der Schule, ja, und des Studiums. Ganz viele kritisieren ja, dass Schule und Studium in der Form gar nicht mehr nötig wäre, weil wir ja ohnehin alles generieren könnten. Aber es geht ja darum, dass du das Denken lernst, dass du diese kritische Analyse lernst, dass dich auseinandersetzen mit verschiedenen Themen, die Pro- und Kontra-Diskussion. Es ist völlig egal, was es thematisch ist. Deswegen, ich habe auch nichts Relevantes in der Schule gelernt oder im Studium, was ich später im Beruf genutzt habe, wenn ich ehrlich bin, außer vielleicht Lesen und Schreiben. Aber mein Latinum und so brauche ich definitiv nicht. Also KI hilft dir gar nicht für die kritische Auseinandersetzung mit Themen. Wobei sie hilft, ist tatsächlich in der Recherche. Und das muss ich sagen, dafür nutze ich KI tagtäglich stundenlang. Das ist die Recherche zu speziellen Themen. Ja, also wenn ich in irgendeiner Industrie arbeite, die mir vorher nicht so bekannt war, dann schlaue ich mich damit halt unfassbar auf. Und da ist ja auch keine Frage zu dumm, weil es gibt ja auch, bei vielen Menschen gibt es auch viel Scham so, dass man gewisse Fragen einfach niemandem stellen würde, weil die einfach so unendlich peinlich ist, ja. So wäre es unser Bundeskanzler, das vielleicht nicht, aber also einfach diese unfassbar dummen Fragen an einen Bot zu stellen, der halt zu jeder Tages- und Nachtzeit die größte Geduld hat und dir wirklich alles erklärt. Und dann du kannst nochmal nachfragen. Und Dinge, die du noch nie verstanden hast, ja, die du noch nie irgendwie dich getraut hast zu fragen oder die dir gar nicht bewusst waren, dass du sie nicht wusstest, kannst du diesem Modell stellen. Also insofern ist es ein total demokratisierendes Tool. Ja, damit könnten alle mal auf den gleichen Stand kommen, wenn man so möchte. Ne?
Aber ist es nicht rein theoretisch so, dass wenn ich den Werkzeugkasten des kritischen Denkens mitbekommen habe, dann wäre ich doch in der Lage, das auch so hinzubekommen. Und meine Vermutung wäre jetzt, wenn ich mir Wissen härter arbeiten muss, im Sinne von, ich muss vielleicht die Infos, die für mich wichtig sind, aus verschiedenen, selbst wenn ich im Internet das mache, per Google, ja, aus verschiedenen Artikeln, aus verschiedenen Beiträgen, aus verschiedenen Aufsätzen, wie auch immer, zusammenarbeiten und das rausfiltern, was mir für mich wichtig ist, ist doch viel mehr gelernt, als wenn ich es frage, eine Antwort bekomme und dann ja auch nochmal hinterfragen muss, ob das jetzt auch wirklich 100% so hinkommt. Also ich frage mich so ein bisschen, wo sozusagen dann der Vorteil liegt. Was vereinfacht es aus deiner Sicht?
Naja, die Antworten sind viel konziser. Also wenn ich irgendetwas google, dann bekomme ich 20, 30 Links, die vielleicht mich in die richtige Richtung führen. Aber wenn ich die gleiche Frage an ein LLM stelle, bekomme ich dazu 20 Studien, die ich mir dann angucken kann. Und zwar für genau das kleine Unterthema. Also das heißt, für Recherchearbeiten macht sich das halt wirklich schneller. Ich bin dadurch 10-mal so schnell geworden. Also früher habe ich für eine Slide irgendwie Stunden gebraucht und jetzt kann ich die innerhalb von einer halben Stunde wegballern sozusagen, weil ich den Kontext sofort verstehe, weil ich einfach jemanden immer fragen kann. Weil früher, ich meine, wenn so bei Spezialisten fragen, hat man vielleicht mal irgendwie die beste Freundin gefragt, sag mal, kennst du jemanden, der sich mit, keine Ahnung, Motorenhaubenabdeckungen oder irgendwas auskennt? Sagt sie, ja, ich glaube, der Cousin von meiner Schwägerin. Und dann hat man irgendwie den übermorgen erreicht und der konnte einem dann sagen, ja, da gibt es einen Laden irgendwo so. Jetzt fragst du dein Modell und innerhalb von einer Viertelsekunde hast du dazu 20 passende Antworten. Das heißt, es schneidet halt komplett diesen langwierigen Prozess, der komplett ineffizient ist, raus.
Ja, ich habe es, glaube ich, mal an anderer Stelle in dem Podcast gesagt, dass ich schon immer noch die Erfahrung aber mache, dass wenn man dann konkrete Zitate oder konkretes Dinge aus diesen Studien beispielsweise suchen möchte, gerne mal Antworten gegeben werden, die gar nicht in der Studie stehen, einfach damit es eine Antwort gibt. Also am Ende braucht es ja immer noch diesen Schritt danach. Jetzt ist die Frage, es ist eigentlich eine Steilvorlage, aber wissen die Leute, dass das, also glaubst du, dass wenn das zum Massenmedium wird, und das ist ja mittlerweile so, dass dann dieser Schritt danach, dieses eigentlich müsste ich nochmal überlegen, kommt das denn auch hin, was da gesagt wird, dass das genug im Fokus steht? Weil mein Eindruck ist schon, da müsste es eigentlich Nachholbedarf geben. Aber die Frage ist, wie kommt man da hin?
Ja, also das ist, glaube ich, momentan recht katastrophal, dass durch diese falschen Ergebnisse wird ganz viel Work-Slop auch kreiert. Das nennt dieser Work-AI-Slop. Das heißt, Unternehmen geben momentan Millionen aus, um das zu korrigieren, weil Mitarbeiter immer mehr Content generieren. Also die Zahlen dazu sind wohl, dass 50% mehr, 50-60% mehr, ja, wenn du so möchtest, Ergebnisse produziert werden, schriftliche, ohne einen einzigen Erkenntnisgewinn mehr. Das heißt, du kriegst halt mehr E-Mails, du kriegst mehr Text-Messages, du kriegst mehr Dokumente zugeschickt, aber da steht halt nicht mehr drin. Das ist nur Blabla am Ende. Und das ist natürlich katastrophal, weil irgendwer am Ende der Kette muss das Ganze ja irgendwie fixen. Ja, das heißt, das kostet dann wiederum so viele Ressourcen, dass du diesen Wust an produziertem Slop irgendwie einfangen musst und dann daraus das wirklich Relevante zu ziehen. Und das wird die hohe Kunst sein später, diese KI-Orchestrierung. Das heißt, diese Ergebnisse zu validieren, zu verifizieren und zu orchestrieren. Das heißt, in die richtige Richtung zu lenken und festzustellen, was ist davon wirklich gut, was ist irgendwie nicht gut. Und das wird auch die Aufgabe der Menschen sein. Also ich glaube, materiell werden die wenigsten Berufe noch noch so sein, wie sie jetzt sind. Es wird am Ende ein einziges Überprüfen der AI-generierten Antworten sein. Auch bei Ärzten. Ja? Also das heißt, die ganze Diagnostik wird mit 100%iger Wahrscheinlichkit outgesourced werden zur AI. Aber
Radiologie
ist immer so
vor allem.
Ja, du wirst immer einen Human in the Loop haben. Weil man hat auch festgestellt, die Radiologie, die du ansprichst, das Problem ist zum Beispiel, dass innerhalb von 2 bis 3 Monaten die Radiologen verlernt haben, dann Schnitte und die Bilder selber zu diagnostizieren. Mhm. Und das, obwohl die halt 10 Jahre studiert haben, das jahrelang irgendwie selber praktiziert haben, die Fähigkeit ist halt sehr schnell wieder verloren. Und trotzdem ist die Antwort relativ klar, wenn du weißt, dass die Diagnosefähigkeit eines Modells irgendwie bei irgendwie 7, 8, 9 Prozentpunkte höher ist als von einem Chefarzt, also von einem ganz Arzt am Anfang seiner Karriere völlig abgesehen, die liegen bei irgendwie, ich glaube, 67%, wenn die United School Med Licensing Examen USMLE die anguckst, dann sind die so die Anfänger, die jungen Ärzte liegen in den 60ern, die Erfahrenen sind bei 87%, aber die LLMs sind bei fast 99% oder die Modelle. Mhm. Nicht nur LLMs, sorry, auch die anderen Modelle. Das heißt, ohne Frage lässt du dich von so einer AI diagnostizieren, aber dann brauchst du halt einen Arzt, der daneben steht und sagt so, ja, sehe ich so oder eben nicht.
Ja, klar. Aber interessanterweise ist es ja so, wenn ich mich richtig erinnere, dass gerade in der Radiologie zum Beispiel die Erkennung vor allem von im frühen Stadium einfach auch durch die AI tendenziell schneller oder dass sie Dinge früher erkennen, als es ein Mensch kann.
Bis zu 5 Jahre früher.
Ja, ist ja auch nochmal eine interessante Entwicklung dann, wenn der Arzt es bestätigen muss, aber im Zweifel gar nicht sicher ist.
Ja.
Ich sehe auf dem Bild ehrlich gesagt nichts, aber die scheinen da was zu erkennen.
Ich sehe nur Rauschen, ja.
Das ist immer eine Herausforderung. Das Gegenteil davon zeigt sich in Studien in unserer Gesamtgesellschaft. Also beispielsweise gibt es Studien, die zum Einfluss von der Digitalisierung allgemein aufs Lesen sagen, wir behalten weniger beim Lesen. Digitale Medien sorgen auch dafür, dass wir weniger verweilen, unsere Aufmerksamkeit leidet darunter. Und am Ende ist das Problem, dass wir weniger kritisch und weniger bewusst lesen. Also unsere Auseinandersetzung mit Text ist einfach eine andere. Hast du da nicht den Eindruck, dass KI so eine Entwicklung einfach krass verstärkt?
Klar, das ist wie so ein, das ist wie, als würdest du Benzin ins Feuer gießen. Das Problem fing aber schon in 2010 an mit dem Beginn von Social Media. Also es gibt Instagram seit 2010 und damit korreliert halt, ich will sagen, der Niedergang unserer Lesefähigkeit, aber im gewissen Maße schon. Und nicht nur die Lesefähigkeit, auch die mathematischen Fähigkeiten sind halt wahnsinnig viel schlechter geworden. Und erstaunlicherweise in den USA ist es so, dass ein Drittel der Amerikaner nur so gut lesen und schreiben kann wie ein 10-jähriges Kind. Und das ist erschreckend und das ist korreliert halt 1:1 mit der Mediennutzung. Das heißt, gerade bei der Generation KI, also das ist halt die Gen Z und Gen Alpha, die bis zu 7 Stunden da vor ihren Geräten sitzen und das ist noch nicht mal, also einige sind bei 12 Stunden, die können alle einfach, haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr und die können auch nicht wirklich lesen und die können auch nicht schreiben und die können auch nicht wirklich rechnen. Und das ist erschreckend, weil mit der, also die Social-Media-Produkte sind seit 2023 wesentlich besser geworden. Und zwar haben die ebenfalls angefangen, KI zu nutzen. Die haben die Transformer-Architektur mitgenutzt, also die gleiche, die auch die großen Sprachmodelle nutzen. Und dadurch sind die Empfehlungsalgorithmen wesentlich besser geworden. Und TikTok hat damit angefangen. Die waren die Ersten, die auf die Verweildauer der jeweiligen Augen auf das Ad oder auf den Post optimiert haben. Und die anderen sind dann relativ schnell dem gefolgt. Und dadurch sind die Algorithmen halt wesentlich, wenn du so willst, aggressiver geworden oder schärfer oder more engaging. Ja? Und das ist halt 2023 passiert. Das heißt, KI in Verbindung mit Social Media ist natürlich super toxisch für die neue Generation. Und die müssen anfangen, sich dem bewusst zu sein und sich davon lösen auf der einen Seite. Und dann ist es natürlich eine regulatorische Frage. Also es hat in den 1920er Jahren auch eine Weile gedauert, bis man festgestellt hat, dass man keinen Koks in eine Cola tun sollte und kein irgendwie Blei in Lippenstift und Radium in Schminke und so weiter. Es dauert einfach eine Zeit, bis neue Technologien so hinreichend reguliert werden, dass sie eben nicht mehr schädlich sind. Aber momentan ist so ein bisschen Wilder Westen und ich kann allen nur empfehlen, ihre Kinder zu schützen.
Der Unterschied zu den 1920er Jahren ist, dass die Erkenntnisse da sind. Also auch die Erkenntnisse, dass, wie du sagst, die Kombination aus KI und Social Media einfach im Zweifel toxisch sind, weil es müsste ja nicht toxisch sein. Also denke ich mir manchmal, es müsste ja nicht toxisch sein. Es könnte ja auch anders sein, aber wir wissen alle, wie die Realität ist. Aber das finde ich irgendwie interessant, weil also diese Implementierung in allen Lebensbereichen, geht die dann nicht einen Ticken zu weit, wenn wir kognitiv offensichtlich nicht mitkommen? Das wäre jetzt mal die steile These.
Ja, aber wo willst du es regulieren? Also wo willst du anfangen? Wo würdest du anfangen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Ich müsste lange darüber nachdenken, um eine Antwort zu finden. Aber ich frage es mich manchmal, weil wir immer wieder darüber reden, was für ein genialer Boom das ist und wir gucken aber darauf, was es kognitiv mit uns macht und dass wir bestimmte Entwicklungen aus dem digitalen Zeitalter noch nicht richtig aufgeholt haben im Kopf und schmeißen quasi schon das nächste drauf, so ungefähr. Macht dir das nicht manchmal, oder gerade wenn du dich jetzt damit beschäftigst, mit diesen Kombinationen aus AI und kognitiven Fähigkeiten, ist das nicht was, wo du manchmal innehältst und denkst, okay, das ist vielleicht a bit too much?
Klar, es ist total bit too much. Es ist halt ein Katalysator für viele Dinge. Ich glaube, das war aber historisch immer so, wenn es Neuerungen gab, wenn es irgendwie in der Industrialisierung, weißt du, Webstühle haben gebrannt. Es gab jedes Mal, wenn es Neuerungen gab, gab es eine lange Periode, in denen die gesamte Gesellschaft halt nicht, also halt sehr heterogen war und nicht nachgezogen ist. Ja? Also an vielen Stellen waren einige halt viel weiter fortgeschritten. Das Kapital hat sich dann sehr krass in einigen bei meinetwegen den Fabrikbesitzern irgendwie gesammelt und wurde die Löhne zum Beispiel, während der industriellen Revolution haben sich die Löhne viel langsamer entwickelt als als das Kapital der Fabrikbesitzer. So, das heißt, die sind auf der einen Seite wesentlich schneller reich geworden und das Gros der Menschen eben waren sehr arm im Vergleich. Das Gleiche wird wahrscheinlich meines Erachtens auch auf der Tech-Seite passieren. Ja, das heißt, die Firmen, die Modelle besitzen, die den Zugang zu der Tech besitzen und das Ganze orchestrieren, die werden sich in eine Richtung und werden nach oben bewegen sozusagen. Und die ganzen Anwender werden sich wahrscheinlich, werden nicht an diesem ganzen Wertschöpfungsprozess teilhaben. Und also das ist sozusagen die wirtschaftliche Seite. Und auf der kognitiven Seite ist es das Gleiche, ja. Also das heißt, die Menschen, die wahnsinnig schlau sind, die können mit KI sehr viel mehr erreichen, momentan ist es noch so. Und die Menschen, die kognitiv eben nicht Potenzial haben, aber einfach ein anderes Setup haben im Kopf, die sind eher benachteiligt, ja, weil die Fähigkeit, Fragen zu stellen, ist letztlich die Fähigkeit, die du brauchst, um mit KI zu arbeiten. Und die Fähigkeit, Fragen zu stellen, hängt halt so ein bisschen mit der analytischen Begabung ab, die du hast, oder mit deinem IQ am Ende. Und die Hälfte der Bevölkerung ist halt unter einem IQ von 100. Und also wenn man daran glaubt, an diesen ganzen IQ-Quatsch, ne? Aber es gibt halt keine bessere, oder das ist die schlechteste Art, das zu messen am Ende, aber es gibt halt momentan nichts wirklich Besseres. Und dieses, wenn du so möchtest, kann halt die Hälfte der Bevölkerung nicht sich so, also kann eben nicht diese kritischen Fragen stellen, kann die Ergebnisse nicht kritisch validieren, kann nicht falsifizieren, was da irgendwie gerade rausgekommen ist. Das heißt, die werden, also auf diese Seite oder auf die Hälfte der Bevölkerung müssen wir aufpassen, dass die nicht zurückgelassen werden und dass die einfach noch Teil der Gesellschaft bleiben.
Ja, weil das ist ja eigentlich die andere Seite der Medaille. Also wenn man mal drauf guckt und sagt, ja, auf der Seite, es ist ja auch so, dass KI komplexe Inhalte beispielsweise stark vereinfachen kann und eben auch zugänglicher machen. Also da sind wir so ein bisschen auch wieder bei den Anfängen von Social Media. Um nicht Instagram zu nennen, aber Twitter zum Beispiel. Twitter hat, ich weiß nicht, ob du aktive Twitter-Nutzerin warst, aber als Twitter neu war, hat man das Gefühl gehabt, das ist dieses Versprechen von sozialen Netzwerken als demokratisierende Kraft. Also alle haben dieselbe Stimme, alle machen mit und alle sind dabei.
Ja.
Und rein theoretisch steht ja, sagen wir mal, in dieser Vereinfachung, die KI vornehmen kann, auch die Möglichkeit, also die Chance, mehr Teilhabe an Wissen zu haben. Also das ist ja schon möglich.
Total. Dafür wird es nur leider momentan noch nicht genutzt. Aber in der Theorie hat das auf jeden Fall diese egalisierende Wirkung und vor allen Dingen, es endet auch so ein bisschen diese Bullshit-Economy. Weißt du, es gibt ganz viele, man hat festgestellt, dass in Großbritannien gab es dazu auch viel Research, dass die Millionen oder beziehungsweise Milliarden im Jahr werden, sind auf Konsumerseite oder auf Kundenseite verloren, weil Verträge eingegangen werden, die nachteilig sind, weil Dinge gekauft werden, die kaputt sind, weil Autos gekauft werden, die kaputt sind, Häuser irgendwie Schäden haben und die Leute das nicht verstehen. Also A, verstehen sie nicht, was in den Verträgen steht und zweitens können sie sich nicht wehren, weil sie nicht wissen, wie. Ja? Und dann bietet natürlich KI das die absolut beste Technologie, so einen Vertrag da hochzuladen und sagen so, hey, in meinem Dach regnet es rein. Ich dachte, ich hätte gerade ein heiles Haus gekauft und plötzlich ist alles kaputt. Was kann ich tun? Und dann kommt die KI und sagt, ach, das tut mir leid, dass du so ein Problem hast. Das wäre ein Gewährleistungsfall. Wenn du möchtest, kann ich dir irgendwie einen Brief aufsetzen, den du dem Anwalt der Gegenseite schicken kannst. So, bla. Dann print und send. Und das heißt, das ist mega gut, ne? Aber trotzdem ist es momentan eben so, dass es diese Early Adopter gibt und die KI eben sehr viel nutzen und sehr viel besser werden und eben große Teile der Bevölkerung eben nicht. Ne? Also das sehe ich schon als Gefahr.
Wie würdest du, wenn du könntest, das ändern? Wie würdest du diese Teilhabe steigern? Wie würdest du dafür sorgen, dass mehr Menschen Zugriff haben auf dieses Wissen? Also wir haben darüber gesprochen, dass Schule und Universität, keine Frage, das wäre Schritt 1. Das haben wir häufig in diesem Podcast, dass sozusagen diese Bildung eigentlich an Schritt 1 steht. Jetzt haben wir die Situation, die wir haben. Also wie würdest du dafür sorgen? Was wären die Maßnahmen?
Das ist ein vielschichtiges Problem sozusagen, weil das Kern des Problems ist, dass wir in Deutschland keine eigene proprietäre Tech haben in der auf dem Level. Das heißt, wir bräuchten so ein Germany GPT, das aber gut genug ist als Produkt, ja. Das ist nicht so ein wildes Produkt irgendwie, was eine schlechte UX/UI hat, sondern das vergleichbar ist mit der amerikanischen Lösung. Und das wäre ein Anfang, dass wir, wenn wir das hätten, wenn wir das frei für alle verfügbar machen könnten, wenn das in einer guten Software verbaut wäre, wäre das schon mal ein Anfang. So, das heißt, dass jeder erstmal Zugang hat. Und am Ende ist KI kritische Infrastruktur und es sollte eigentlich jeder Zugang haben zu so einem Modell, ja, also so einem guten Modell. Und es gibt es ja in verschiedenen Ländern schon. Die anderen machen es, aber die haben dann nicht ihre eigenen Modelle. Die geben dann ihren Bürgern alle Lizenzen zu den amerikanischen Modellen. Und das heißt, das wäre für mich auf jeden Fall Schritt eins. Und dann Schritt zwei wäre das auch, ich will nicht sagen Erwachsenenbildung oder so, aber es haben halt alle, auch alle Unternehmen haben auch die Pflicht, ihre Mitarbeiter dahingegen weiterzuentwickeln und nicht nur zu erwarten, dass sie es alle nutzen, sondern ihnen zu helfen dabei.
Es ist ja, geht ja auch so ein bisschen konträr zu dieser Haltung, dass sagen wir jetzt mal, Deutschland ist jetzt nicht das Digitalland Nummer eins, also traut man vielleicht auch dem Staat als großes Wort vielleicht auch gar nicht zu, dass diese Erwachsenenbildung, finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort, da aus dieser Perspektive kommt. Und die Unternehmen implementieren ja häufig schon viele Dinge, die der Staat gar nicht in der Lage ist zu implementieren. Also ich finde es einen interessanten Ansatz, dass es aus der Richtung kommt, weil ja auch zunehmend verlangt wird von Unternehmen, dass KI-Wissen und der Umgang mit KI nativer wird eigentlich. Würde ich
total
sagen.
Und es ist fast ein bisschen wild, weil, und das verlinken wir auch in den Shownotes, es gab gerade eine Studie, die eben diese Diskrepanz zwischen auch dem Management, dem C-Level und den Mitarbeitern dargelegt hat, weil der C-Level, glaubt irgendwie, das Gros, dass pro Woche über 12 Stunden an Arbeit gespart werden kann mit künstlicher Intelligenz. Und in Realitas ist es aber so, dass die Mitarbeiter sagen, dass 40% sagen, dass sie gar keine Zeit damit sparen würden und über 70% sagen, dass sie so ein bisschen Zeit damit sparen würden. Das heißt, beide denken diametral in eine andere Richtung und diese Gaps, ja, die sowohl es ist ein Cognition Gap da durch die AI, es ist halt ein Gap, ein Implementierungsgap ist da und es ist eben dieser Management Gap zwischen dem, was gedacht wird, was möglich ist, aber was eben tatsächlich de facto nicht möglich ist. Und weißt du, was der Grund dafür ist übrigens?
Das wollte ich dich gerade fragen.
Das ist nämlich das auch Überraschendste, dass über 60% der Mitarbeiter gar keinen Zugang zu irgendwelchen Modellen haben.
Ach.
Woher sollen sie es dann lernen? Also ich meine, das ist so ein bisschen schizophren. So, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte genau das sagen. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Genau das wollte ich gerade sagen.
Ja, also das heißt, es geht halt nicht beides. Ne? Also entweder gibt man den Mitarbeitern den Zugang dazu und dann kostet das und so weiter. Oder man lässt es sein und dann können sie es nicht bedienen. Also ja.
Das ist aber natürlich ein wirklich ganz interessantes Spiegelbild auch von einer gesamtgesellschaftlichen Debatte rund um KI. Also dieses auf der einen Seite das extreme Versprechen, was es alles kann und was es alles wird und auf der anderen Seite so ein bisschen die Realität. Also wo siehst du da dann noch eigentlich, sagen wir mal, die Grenze zwischen sinnvoller Effizienzsteigerung und dann ja, also ich wollte eigentlich fragen danach, wo du die Grenze siehst zwischen sinnvoller Effizienzsteigerung und dem Verlust von echtem Verständnis. Aber in dem Fall muss man ja sagen, wo ist eigentlich die Grenze zwischen extra Arbeitsaufwand und Effizienzsteigerung? Also wenn du das so beschreibst, dann muss man ja tatsächlich die Frage stellen, wo findet denn dann eine Effizienzsteigerung statt, praktisch im großen Stil?
Die Effizienzsteigerungen finden im Backoffice statt, die finden im Backend statt. Also das heißt, alles was irgendwie Rechnungslegung kann automatisiert werden, Marketing kann automatisiert werden, Lieferketten können automatisiert werden. Im Unternehmen selbst, also bei den Mitarbeitern, das ist etwas mit einer KI quasi zu verfassen, das ist das Letzte, was irgendwie die Leute schneller macht oder auch irgendwie glücklich stimmt am Ende. Ich glaube tatsächlich eher, dass die Prozesse quasi neu aufgesetzt werden müssen, die Daten müssen sortiert werden und so. Da gibt es ganz andere Hebel, als jetzt unbedingt die Mitarbeiter mit ChatGPT auszustatten. Was aber trotzdem das ist etwas, was unbedingt gemacht werden muss, weil wir gar nicht wissen, bei welcher Technologie wir jetzt irgendwie rauskommen werden oder wie sich die verschiedenen Modelle entwickeln werden. Aber der Umgang damit muss einfach zur Normalität werden und Menschen zu wandeln oder auch irgendwie, dass die irgendwie sich an solche Dinge gewöhnen, es dauert einfach. Und deswegen ist es höchste Zeit, damit anzufangen, wenn man es noch nicht gemacht hat.
Gibt es denn Dinge bei dir selbst, die du beobachtest, die sich verändert haben? Also weiß ich nicht, bist du in der Lage, Fragen pointierter zu formulieren oder ein Problem pointierter zu beschreiben vielleicht? Gutes Prompten ist ja auch eine Kunst.
Das stimmt natürlich. Ich habe mich geärgert über meine eigene, ich habe so ein bisschen kurzzeitig die Fähigkeit zu schreiben verloren und dann habe ich mich gezwungen, wieder viel mehr und vermehrt zu schreiben und auch darauf zu achten, dass ich korrekt schreibe und nicht eben dieses Sloppige, weil irgendwer wird es
irgendwie anders. Steno quasi.
Ja, genau, so irgendwer wird es schon richten. Also entweder die KI oder Grammarly oder irgendwer. Also das heißt, dass ich quasi mich konzentriere und das wirklich so schreibe, wie es sich gehört. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll. Ich glaube auch sehr sinnvoll, wenn man Maps verwendet, dass man versucht, so viel es geht, selber zu navigieren, ohne mit Hilfe, dass man sich versucht, an Worte und Namen zu erinnern, ohne es gleich im Handy nachzugucken. Also einfach seinem Gehirn die Chance zu geben, nochmal ein bisschen extra zu arbeiten. So, das ist eine. An positiven Effekten für mich selber sehe ich nur, dass ich halt wesentlich schneller werde. Also das heißt, KI hat es halt in meine Arbeitsroutine geschafft und am Anfang habe ich auch gewisse Dinge automatisiert. Das war dann aber zu fehleranfällig, also irgendwelche Rechnungen abzulegen und sowas alles. Aber ich habe auch nicht so wahnsinnig viel administrative Aufgaben. Aber das Arbeiten an sich, sozusagen die ganze Analyse und so weiter, das geht halt viel schneller. Ja? Also ich persönlich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt mit KI. Inhaltlich auch.
Ja, aber interessant, denn gut, ich meine, du hast ja vorhin beschrieben, wo im Zweifel die Schere verläuft, auch gesellschaftlich. Das würde ja bedeuten, okay, dann gehörst du zu der einen Hälfte, die in der Lage ist, damit zu arbeiten, was jetzt auch wirklich, glaube ich, der harten Arbeit und dem harten Umgang bei dir damit geschuldet ist, dass du dich damit ja auch schon länger beschäftigst als andere. Aber siehst du Tendenzen, Möglichkeiten, Chancen, so ein bisschen, das wir vorhin schon mal angedeutet haben, dass sich das in eine breitere Richtung entwickelt, dass dieses Gefühl vielleicht auch, das in seinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil das ist ja schon dieses Versprechen, ja, also das wird alles in unserem Alltag stattfinden, das passiert eh alles schon so ungefähr, kann ja auch dazu führen, und ich will mich da nicht mal rausnehmen, dass man manchmal denkt, ja, wo denn, wann denn, wie denn, also wie bin ich denn beteiligt daran, mir diese Selbstermächtigung auch zu haben, meinen Alltag zu verändern, schneller zu werden, besser zu werden. Also wo setze ich an? Was würdest du sagen? Wo setze ich an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das meinen Alltag verändert, meine Arbeit verändert? Hängt natürlich wahrscheinlich auch sehr vom Job ab. Aber wo setzt man an, selbst wenn man schon tiefere Erfahrungen gemacht hat, um dieses Gefühl dafür zu bekommen, dass es Teil des eigenen Lebens wird und einen positiven Effekt haben kann?
Also ich glaube, dass man fast aktiv gar nicht mehr so viel tun muss und dass sich KI von alleine in dein Leben webt wie so ein silberner Faden, weißt du? Das heißt, irgendwann wirst du es ohnehin überall drin haben. In jeder Software ist KI verbaut, in jedem, in deinem E-Mail-Account ist Spamfilter ist KI, in deinem Handy ist überall KI, Gesichtserkennung.
Und ja, auch
KI.
Schon länger als ChatGPT, das muss man
auch sagen. Wir sind länger, ja, auch ChatGPT, also auch die LLMs basieren auf Modellen, auf Architekturen, die es seit Dekaden gibt, ja, seit 40 Jahren, 50 Jahren, wie auch immer, also welchen Teil man auch immer davon nimmt, aber schon lange, lange, lange. Das wird jetzt nur skaliert, weil es bessere Daten gibt, es gibt bessere Chips und eben die Architekturen wurden optimiert. Aber ich würde nicht aktiv jetzt ansetzen und überlegen, wie kann ich mein Leben KI-fein oder künstliche Intelligenz mehr reinbringen. Das passiert schon von alleine. Ich glaube, da muss man sich fast dagegen wehren, dass es nicht so viel wird irgendwann in allen Bereichen. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem technologieoffen bleiben. Das heißt, dass ich nicht, dass ich einfach mit den verschiedenen Tools umgehen kann, dass ich nicht irgendwie mich dagegen verschließe. Ich habe eine Freundin, die macht Organisationsentwicklung sehr gut. Und die ist spezialisiert auf AI-Enablement. Und sie hat mir heute von einem Fall erzählt, dass eine Kundin zu ihr kam und sagte, hey, wir haben riesige Customer Service Center, die immer Calls entgegennehmen. Und diese Calls müssen die Customer Service Mitarbeiter mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter bewerten, weil wir die Trainingsdaten brauchen, um unsere künstliche Intelligenz zu trainieren. So, diese Daten, diese Service Center sind überall verstreut in Europa. Also das heißt, sind Mitarbeiter, die manchmal kein Deutsch sprechen, nur ein schlechtes Deutsch sprechen oder eben andere Sprachen sprechen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man da mal vorbeigehen könnte. Und das Problem ist, dass die Mitarbeiter das alle sabotieren, weil die natürlich nicht ihre Jobs verlieren wollen. Das heißt, jede Antwort, die die KI generiert hat, wird halt falsch bewertet, mit Absicht, um die Trainingsdaten zu ruinieren. So, und das ist eigentlich das Kernproblem. Das ist das Kernproblem, weil wie willst du damit umgehen?
Shit in, shit out.
Ja, aber das ist, wenn die Bevölkerung quasi, wenn die Leute nicht mitmachen, dann kannst du auch als Unternehmen, dann kommst du auch nicht weiter.
Das hat wirklich was, weiß ich nicht, es hat so eine Arbeitsverweigerungsmaßnahme irgendwie. Das ist so eine sehr besondere, moderne Art und Weise des Streiks, der KI falsche Trainingsdaten zu geben.
Ja.
Das ist eine sehr interessante Auslegung von Sitzstreik irgendwie.
Aber es ist auch eine interessante Fragestellung, weil was kannst du machen? Das Einzige, also wir haben darüber nachgedacht, das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du nicht die Mitarbeiter, die das betrifft, das Training der Daten oder der Calls machen kannst.
Aber das ist doch dann auch eine Vorauswahl zu treffen, bedeutet ja, dass die Daten, also du willst ja einen möglichst größten Datensatz haben und du musst im Zweifel ja alle inkludieren. Es ist halt ein bisschen die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten oder noch einen qualifizierteren Weg zu finden, das rauszufinden als gut oder schlecht. Aber das ist wahrscheinlich schwierig.
Nee.
Ja, interessant, aber faszinierendes Problem eigentlich.
Ja, genau. Je länger du darüber nachdenkst, desto faszinierender wird das Problem auch. Weil dieses Problem hat so viele Dimensionen. Ja, das Problem hat ethische, moralische, historische, also alles, was dir dazu einfällt sozusagen. Ich meine, in Amerika ist es zum Beispiel auch so, dass Juristen ganz viel KIs, die Jura machen sozusagen, trainieren und annotieren, konnotieren und so weiter. Das heißt, es findet schon statt, dass es andersrum ist, dass sozusagen die Menschen die KI trainieren und für die KI arbeiten und nicht andersrum. Aber auch nur die Modelle, die momentan am Markt sind, sind ja auch nur so relevant und so gut, weil die händisch annotiert wurden. Die gesamte Südwelthalbkugel war damit beschäftigt, irgendwie für die großen Modelle Bilder anzuklicken. Also, und für die großen Datensätze Bilder anzuklicken, Sätze anzuklicken, über eine lange Zeit. Und nur dadurch, dass diese Daten, eben die Datenqualität so gut geworden ist, ist das Output so gut.
Ja, interessant. Ich meine, ich hänge jetzt bei diesem Problem natürlich mental fest. Ich glaube, das wird mich begleiten, weit über die Folge hinaus, weil ich die ganze Zeit denke, hängt ja auch ein so viel größeres Bild von der Erzählung, die wir rund um Technologie und ganz besonders KI uns gegenseitig erzählen und die uns erzählt wird, welchen Einfluss KI auf unser Leben hat und dass bestimmte technologische Entwicklungen immer mit einer Verlusterzählung einhergehen. Und dann sind wir bei einer historischen Dimension. Die Frage, stimmt das am Ende des Tages eigentlich und ist das nicht eigentlich eine Frage von den Begleitumständen? Also würde man sozusagen ein gesellschaftlich anderes Klima haben, würden die eine andere Sicht vielleicht auf Arbeit haben oder auf ihren eigenen Wert, würden sie dann nicht sozusagen völlig befreit diese Fragen beantworten und sagen, ja, ist doch, also ich muss ja vor nichts Angst haben, so ungefähr. Also es ist irgendwie, es hängt sehr von dem gesellschaftlichen Kontext ab, in dem man so eine Frage gestellt bekommt.
Ja, und man kann den Mitarbeitern ja auch nichts im Gegenzug anbieten, indem man sagt, hey, dafür kriegt ihr kostenloses KI-Training oder so. Das ist ja alles fruchtlos. Ja, das Einzige, was die nicht wollen, ist, von dieser scheiß KI ersetzt zu werden.
Ja, das wird wirklich, kann man ihnen wirklich nicht verübeln.
Nee, das sind die brennenden Webstühle von 2026.
Ach, mit dem Bild. Aber was ein Bogen. Hast du zum Abschluss vielleicht noch andere Learnings, andere Beispiele, die dir gerade begegnen in dieser Promotion zum Thema oder zum Zusammenhang von kognitiven Fähigkeiten und KI, also Beispiele, wo KI heute schon kognitive Prozesse verändert? Vielleicht auch ganz subtil.
Naja, es gibt ja auch diese gesamten Neuralink-Geschichten. Also das heißt, dass Chips in Hirn implantiert werden und die ersten Versuche sind sehr vielversprechend. Da hat man Probanden, die gelähmt waren, Chips eingepflanzt, die dann mit dieser Power der Chips und ihrem Gehirn halt Computer spielen konnten wieder. Und dann ist leider der Chip irgendwie verrutscht. Jetzt sind sie wieder dabei, das Ding irgendwie wieder hochzuschieben. Ist ja klar, auf so einer gallerten Masse hält kein Kleber, wenn man so möchte. Also, das ist schon faszinierend. Also ich glaube...
Irre, ja.
Ja, ich glaube, also bottom line glaube ich, dass das künstliche Intelligenz wahnsinnig viel Gutes bringen wird und auch wesentlich mehr Gutes als Schlechtes. Wir sind momentan nur eben in dieser anfänglichen Phase, in der es das auszutarieren gilt.
Das ist ja faszinierend. Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, dass es mit einer gesellschaftlichen Erzählung zu tun hat. Also davon lese ich weniger und höre ich weniger, als davon, dass Menschen Angst davor haben, dass sie ihren Job verlieren. Okay. Und das spielt eine riesengroße Rolle. Also das Verhältnis zur Technologie wäre ja ein anderes, wenn bestimmte Dinge im Fokus stehen würden. Also ich fände es auch immer wieder bezeichnend, erinnere ich mich noch sehr gut dran, dass die ersten Debatten rund um KI ersetzt uns als Menschen und unsere Jobs, immer die Kreativbranche getrifft. Und das ist ja bis heute eigentlich so. Aber das hat zuallererst ging es darum, wofür brauchen wir denn eigentlich noch SchauspielerInnen? Wofür brauchen wir denn eigentlich noch Kameraleute? Wofür braucht es denn eigentlich noch Regie? All diese Dinge. Das ist das allererste, was besprochen wird. Und das ist für mich, fand ich so bezeichnend, also dass die Erzählung rund um dieses Technologie-Ding ist immer geprägt von einer Angsterzählung und ich kann das auch nachvollziehen, das meine ich gar nicht, aber komischerweise fällt das andere hinten über, dass es einen unfassbaren Fortschritt in der Medizin geben wird, einen unfassbaren Fortschritt in Bereichen, die unser Leben auch einfach verbessern werden. Hast du dafür eine Erklärung?
Klar, Clickbait. Also ich meine, alles, was klickt, Enragement ist Engagement, wie Kara Swisher immer sagt. Also das heißt, dass natürlich nur diese negativen Narrative in den Tech-Jüngern aus dem Valley die Reichweite geben, die sie brauchen. Also ich habe letztens tatsächlich mal korreliert, je polarisierender das Statement war von diesen großen Tech-CEOs, desto näher war eine Finanzierungsrunde oder desto eher brauchten sie Presse, weil sie ein Product released haben. Das heißt, diese gesamten Narrative der CEOs von Anthropic, von OpenAI und so weiter, die sind natürlich nicht unbedingt darauf gemünzt, irgendwie Frieden in die Bevölkerung zu bringen, sondern um eben ihre Produkte unter die Bevölkerung zu kriegen. Also schon vor 18 Monaten wurde gesagt, dass alle White-Collar-Jobs bis dato ausgeräumt werden sein werden und nichts ist passiert. Gartner hat sehr klug vorhergesagt, dass in 2029 die Jobs, die durch KI kreiert werden, die Zahl überrunden wird, die der Jobverluste überrunden wird. Das heißt, wir werden netto positiv sein in 3 Jahren. Davon gehe ich auch stark aus, wenn ich sehe, wie viele Leute es bedarf, um diese ganzen Systeme zu implementieren. Das ist Wahnsinn. Da können wir ein Shopping Center voller Engineers füllen, die wir bräuchten, um den ganzen Kram auch zu deployen. Also ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass es diese krasse Job-Apokalypse im Arbeitsmarkt geben wird. Auf keinen Fall. Es ist ja auch nicht so, ich glaube, es wird einen Wandel geben. Es wird einen horizontalen Wandel innerhalb der Unternehmen geben. Das heißt, vielleicht hast du früher Marketing gemacht, dann machst du morgen irgendwie Sales. Aber es ist ja so, dass KI dich dazu befähigen kann, weil du dich damit einfach im Mensch schnell fortbilden kannst und damit in der Lage sein wirst, eben Dinge zu tun, zu denen du vorher nicht in der Lage warst. Und gerade in Deutschland, Deutschland ist wahnsinnig besessen davon, dass man den Beruf, den man mit 16 Mal erlernt hat, sein Leben lang machen muss. Ja, ja. Horizontale Wechsel sind ja quasi unmöglich bei uns.
Ja, aber unmöglicher nur, weil die Leute glauben, dass sie unmöglich sind. Also es wird ja dann im Zweifel, ist der Markt eigentlich ein anderer? Wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine, wenn du als gelernte Friseurin gehst du nicht zu einer Bank und sagst, guten Tag, ich würde ab jetzt gerne hier hinterm Schalter arbeiten. Also das ist, die Systeme sind nicht da. Und diese Systeme sind nicht da, weil das Vertrauen daran fehlt, dass es überhaupt möglich ist, wie du schon sagst, der Glaube. Aber das kann auch oder kann und wird KI ändern. Ne? Also es wird wahnsinnig viel horizontalen Shift geben nach links und rechts, weil es gar nicht anders sein kann. Wenn Jobs tatsächlich, Customer Service, Marketing und so weiter, da werden ja Leute irgendwie wegrationalisiert und die werden halt in die anderen Teile der Unternehmen gehen.
Ja, klar. Und ich meine, je mehr das auch geprägt wird von generationenübergreifenden Teams, Gruppen, desto besser. Aber ich habe das Gefühl, horizontale Wechsel sind unglaublich wichtig für Unternehmen und für Teams und für die Weiterbildung auch von ihren Mitarbeitern. Da bin ich mir ganz sicher. Was für ein fantastischer Rundlauf. Wir schließen ab mit diesen drei Fragen. Und zwar die erste ist, was würdest du empfehlen? Film, ein Podcast, ein Buch, irgendwas zu rund um dieses Thema, irgendwas, was du gelesen hast, was du empfehlen kannst oder gehört hast, was du empfehlen kannst, was die Leute sich geben sollten.
Also erstens, ich muss meinen Podcast empfehlen, das ist klar, ne? Also mein Podcast Tech und Tales, jeden Samstag. Dann, ich frage Leute auch immer am Ende nach einer Buchempfehlung. Also von Ray Kurzweil, also wahrscheinlich Kurzweil auf Deutsch, The Singularity is Nearer. Das wurde mir sehr empfohlen als Fortführung seines ersten Buches und ich habe es bestellt und es liegt bei mir zu Hause und ich warte darauf, es zu lesen. Aber ich finde diese ganzen utopischen Zukunftsszenarien super spannend. Zumindest Menschen, die darüber nachdenken. Ich finde es halt total spannend, auf welche Ideen die kommen. Und dann im Nachhinein auch zu sehen, was davon quasi Wirklichkeit geworden ist und was nicht. Und ich finde, auch wenn man sich diese aus den so 1984 und so weiter, also wenn man sich so zurückschaut und die Pendants aus den damaligen Zeiten liest, dann ist es am Ende alles nicht so schlimm gekommen, wie gedacht. Also Bottom line, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Super spannender Tipp. Ray Kurzweil ist mir nicht als Autor bekannt, sondern als Gründer von Kurzweil Music Systems. Die machen Synthesizer. Cool. Das war das eine. Das andere ist, was glaubst du, das ist eine super spezielle Frage, aber ich bin sehr gespannt, wie du sie beantworten wirst. Was glaubst du, was du in einem Jahr anders sehen könntest oder wirst, wo du dich gerade mit beschäftigst?
Also ich bin immer noch zu entspannt mit der ganzen Regulatorik und mit den Guardrails, die KI hat. Und ich glaube, manchmal bin ich wahrscheinlich ein bisschen naiv und sehe deswegen vielleicht die Dringlichkeit dahinter nicht. Zum Beispiel wurde von mir mal ein Deepfake erstellt vor ein paar Monaten. Und bis dato, bis zu dem Moment, war ich wirklich der Überzeugung, dass man das normalisieren sollte, weil es ohnehin einfach so einfach ist, sie zu erstellen und das gesamte Internet wird davon geflutet werden. Deswegen hatte ich die Meinung initial, dass man das so normal machen muss, dass es einfach kein Shame mehr gibt, ja. Und dass sich die Betroffenen einfach nicht schlecht fühlen müssen, quasi. Bis ich morgens aufgewacht bin und von mir eins gepostet wurde und ich mich dann einfach, es fühlte sich an, als würde sich der Boden auftun. Und das heißt, in dem Moment habe ich meine Meinung radikal dazu geändert. Ja, sobald man, ganz, ich meine, es ist total stupide, ne? Sobald man selber betroffen ist, ist man auf einmal der größte Verfechter davon. Aber ich glaube, so ähnlich wird es auch gehen mit anderen Aspekten der künstlichen Intelligenz, die halt momentan noch völlig unreguliert sind. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, wenn wir in einem Jahr sprechen, werde ich wahrscheinlich die konservativste KI-Kritikerin sein und fordern, dass man das alles nur auf die Menschheit loslässt, wenn es vorher ganz stark geprüft ist und Guardrails hat und so weiter.
Und die letzte Frage ist immer dieselbe. Was wird unverhandelbar analog bleiben in deinem Leben? Was wird nicht digital ersetzt, digital passieren oder durch eine KI ersetzt?
Zwischenmenschliche Beziehungen, weil wenn wir uns in die USA umschauen, haben also 72% der Teenager schon mal irgendwie romantische Beziehungen mit einem Chatbot gehabt. Und diese parasozialen Beziehungen sind mir total fremd. Und das ist für mich unverhandelbar analoge.
Fantastische Antwort. Elisabeth, tausend Dank, dass du dabei warst. Hat große Freude gemacht und vielen Dank.
Vielen Dank, ebenfalls. Bis bald.
Das war's mit dieser Folge von Alles Digital. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Jonas Ross und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Oder wenn es Anregungen gibt, schreiben Sie uns einen Kommentar. In jedem Fall sollten Sie den Podcast abonnieren, damit Sie keinen unserer spannenden Gäste verpassen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.